Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Mit Georg Ehring am Mikrofon herzlich willkommen. Immerhin, die Regierung Brasiliens versucht jetzt, die riesigen Waldbrände am Amazonas einzudämmen. Die nächsten Wochen werden zeigen, wie es um den Erfolg der Löschversuche steht. Wenn die Welt jetzt entsetzt nach Brasilien schaut, dann auch deswegen, weil die Urwälder dort als Lunge der Welt gelten. Wie wichtig sind sie also für das Klima? Antworten auf diese Frage gleich im Gespräch mit Dr. Kirsten Thonicke vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Anschließend geht es aus Kenia um Kooperation von Hirtenvölkern und Naturschützern. Es geht um den eigenen Beitrag Klimaschutz für Mieter und wir stellen eine Studie über die Folgekosten des Verkehrs vor. Wer wann Anspruch auf eine Erziehungsrente hat, darum geht es im Verbrauchertipp zum Schluss dieser Sendung. Vielleicht liegt es auch an der Macht der Bilder. Die Wälder brennen, in großen Städten verdunkeln Rauchwolken den Himmel. Die Feuersbrünste am Amazonas erschüttern die Welt und auch die G7 haben am Wochenende darüber gesprochen, wie man mit dieser Katastrophe umgehen kann. Dr. Kirsten Thonicke ist beim Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung Expertin für Wald und Waldbrände und sie begrüße ich jetzt am Telefon. Guten Tag, Frau Dr. Thonicke.
Guten Tag, ich grüße Sie.
Was bedeuten denn die Waldbrände für das Weltklima?
Die Waldbrände sind kein natürliches Element für den Amazonasregenwald. Sie sind von den Menschen dort vor Ort gelegt worden, um abgeholzte Flächen für Sojaanbau und Weideflächen urbar zu machen. Und insofern sind sie bedeutsam, weil sie große Mengen an CO2, Kohlenmonoxid oder auch Methan freisetzen, eine ganze Menge Staubpartikel mit freisetzen, weshalb die Rußwolken auch so die Bilder stark prägen.
Gibt es denn schon eine Möglichkeit abzuschätzen, wie groß die zusätzlichen Emissionen werden durch den Waldbrand oder weiß man das erst später?
Das weiß man erst später. Das ist schwierig abzuschätzen. Zum einen muss man warten, bis jetzt die Brandsaison zu Ende geht. Man muss wissen, in der Region zählen der August und September zu den trockensten Monaten. Deshalb haben auch schon immer die Bauern und andere Akteure dort, die Wald illegal oder illegal abgeholzt haben, diese Monate genutzt, um Waldbrände zu legen. Und da muss man einfach schauen, wie sich das jetzt weiterentwickelt. Bleibt es so katastrophal, wie es jetzt auf den Bildern aussieht? Und dann kann man die Messungen anschauen und in etwa abschätzen, wie viel Waldfläche ist verloren gegangen, wie viel Biomasse war dort gespeichert, um abzuschätzen, was da eventuell an CO2 und anderen Treibhausgasen in die Luft emittiert ist. Und dann kann man abschätzen, ist das jetzt etwas, was vielleicht in den Messstationen, die Luftqualität messen und die CO2-Gehalt in der Atmosphäre messen, ob die das als Signal aufnehmen werden. Und dann kann man sozusagen Rückschlüsse ziehen, wie schlimm es war.
Seit Jahrzehnten schrumpft ja der Urwald am Amazonas. Was passiert denn, wenn die Abholzung weitergeht? Wie viel ist überhaupt noch über?
Oh, es ist noch ganz, ganz viel über. Das Waldgebiet umfasst ja 5,3 Millionen Quadratkilometer. Es sind allerdings auch schon seit den 70er Jahren ca. 20% des Waldes verloren gegangen. Meistens im Osten und Südosten des Gebietes. Es wird aber davor gewarnt, diese Entwaldung noch weiter voranzutreiben, beziehungsweise, was ganz schlimm wäre, in die Verhältnisse in der 80er und 90er Jahre zurückzuverfallen. Denn Klimawissenschaftler befürchten, dass dann eine Schleife in Gang gesetzt wird, die zu weiterer Austrocknung und weiterem Absterben der Bäume führt. Also was man bis jetzt weiß bei dem Waldverlust von 20%, ist, dass regional das Klima schon wärmer geworden ist. Meteorologen haben ermittelt, dass es so zwischen 0,8 und 0,9 Grad Celsius sein könnte. Die Trockensaison ist länger geworden. Der Regen setzt im Herbst viel später ein. Und das bringt zusätzlichen Stress für die Bäume im Regenwald, die eigentlich diese Art Trockenheit und auch die Auswirkungen des Feuers nicht kennen. Die sind also gegenüber des Waldbränden sehr empfindlich und sterben leicht ab. Und dann fehlt sozusagen die Regenwaldpumpe, die das System, die Waldfläche am Leben erhält. Und da fürchten wir einfach, dass der Wald großflächig abstürmen könnte.
Das heißt, selbst wenn der Mensch nicht mehr abholzt, würde dann das Absterben des Waldes von selber weitergehen?
Das kann passieren, wenn eben diese kritische Schwelle überschritten ist, dass dann so Selbstverstärkungseffekte, wie wir sagen, einsetzen würden, die das Absterben weiter vorantreiben würden. Genau.
Die Aufforstung großer Waldflächen gilt ja als eine Möglichkeit, CO2 sogar aus der Atmosphäre wieder zu entfernen. Wie beurteilen Sie das vor dem Hintergrund der großflächigen Waldvernichtung, wie wir sie gerade in Brasilien erleben?
Der beste Schutz für den Wald ist natürlich, die Waldvernichtung einzudämmen und auf Null zu setzen in solchen Gebieten, wo eigentlich schon große Flächen abgeholzt wurden und für die Landwirtschaft zur Verfügung stehen. Wieder aufforsten ist auf jeden Fall eine gute Sache. Brasilien hatte schon eine ganz große Fläche an sogenannten Sekundärwäldern, die entstanden waren, einfach dadurch, dass unwirtschaftliche Flächen wieder aufgegeben wurden oder Landspekulationen sich nicht ausgezahlt hatten. Und diese Wälder hatten sich schon zu sogenannten Sekundärwäldern oder Trockenwäldern wiederentwickelt und stellen eigentlich ein sehr gutes Potenzial dar, wo man lernen kann, wie das funktionieren kann. Also es gibt Experten vor Ort und Projekte, Erfahrungen brasilianischer Kollegen und Kolleginnen, die wissen, wie man das anpacken könnte. Und diese Erfahrung sollte man hier nutzen, damit diverse Wälder aufwachsen, die sehr viel Kohlenstoff speichern können. Und auf gar keinen Fall sollte man auf Monokultur zurückgreifen.
Soweit Dr. Kirsten Thurnecke vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung über die Waldbrände am Amazonas und das Klima. Herzlichen Dank für das Gespräch. Wenn in vielen Ländern die Natur unter Druck kommt, dann hat das auch mit dem Wachstum der Bevölkerung und den zunehmenden Nutzungsansprüchen von Bauern und Hirten zu tun. Wer um das eigene Überleben kämpfen muss, lässt im Zweifel sein Vieh auch im Naturreservat weiden, auch dann, wenn dadurch Wildtiere verdrängt werden. Doch das ist kein unauflösbarer Konflikt. Touristen bringen Geld in manche tropische Regionen und auch die Anwohner haben ein Interesse daran, dass sie weiterkommen. Zum Beispiel in Kenia. Bettina Rühl über den Versuch, Hirtenvölker und Naturschützer zur Kooperation zu bewegen.
Der Kenianer Dixon Katei sagt die nächsten Yoga-Positionen an. Heraufschauender Hund, herabschauender Hund, Vorbeuge. Drei junge Männer machen mit, sie trainieren in der kenianischen Savanne. Die vier sind Akrobaten und wärmen sich mit den Yoga-Übungen auf. Ich habe durch die Akrobatik viel gelernt. Vorher konnte ich mit Menschen nicht gut umgehen. Außerdem bin ich körperlich viel stärker geworden. Die Akrobatik hat mich zu dem gemacht, der ich bin. Die vier jungen Akrobaten gehören zum Hirtenvolk der Pokot. Viele ihrer Altersgenossen sind Tage oder Wochen lang mit Rinderherden in der Savanne unterwegs, etliche von ihnen mit Kalaschnikows bewaffnet. Viele benutzen ihre Waffen, um anderen Hirten oder Bauern deren Vieh abzujagen und um zu wildern. Die kenianische Naturschützerin Sweva Gallmann will sie davon abbringen. Sie hatte die Idee, junge Hirten für Akrobatik zu begeistern. Ich arbeite sehr eng mit jungen Pokot zusammen. Ich hoffe, dass sie durch das Akrobatikprojekt mehr Selbstbewusstsein bekommen und etwas haben, auf das sie stolz sein können. Etwas anderes als das Wildern geschützter Tiere oder Raubüberfälle auf das Vieh anderer Menschen. Sweva Gallmann und ihre Familie unterhalten im Zentrum Kenias das Laikipia Nature Conservancy, kurz LNC. Das Schutzgebiet ist Heimat von allein 500 Vogelarten, außerdem Geparden, Giraffen, Elefanten und Löwen. Aber der Bestand ist durch Wilderer und Hirten bedroht. Sweva Gallmann ist überzeugt, Naturschützer müssen neue Wege gehen, um das Überleben von Tieren und Pflanzen zu sichern. Früher, als es noch mehr Wildnis gab, konnten sich Naturschützer darauf konzentrieren, die Tiere zu schützen. Aber die Gefahr für sie geht von den Menschen aus und die kann man nicht aus den Schutzgebieten fernhalten, indem man riesige Zäune oder Mauern baut. Wir müssen mit ihnen zusammenarbeiten. Sie müssen ihren Lebensunterhalt verdienen können und zwar im Einklang mit dem Schutz der Natur. In dem Laikipia Nature Conservancy arbeiten fast 200 Angestellte. Hinzu kommen Jobs in mehreren Projekten, in der Produktion von Ökoholzkohle beispielsweise oder von Honig. Außerdem sucht Selva Gallmann das Gespräch mit den Pokot, die rund um das Schutzgebiet leben. Die Ältesten und Selva Gallmann diskutieren ein paar Stunden lang. Am Ende beschließen sie, dass die Pokot ein Komitee gründen sollen. Das soll Regeln erarbeiten, nach denen die Hirten das Gras im Schutzgebiet in Notzeiten nutzen dürfen. Samabalat Kapschipku, einer der Ältesten, ist voller Zuversicht. Zwischen Sveva und uns ist jetzt eine Brücke gebaut. Wir werden unseren Leuten klar sagen, raubt nicht die Tiere anderer Menschen, tötet keine Elefanten, tötet keine Löwen oder Büffel. Sie sind für uns bares Geld. Ohne sie kommen keine Touristen mehr. Und das würde bedeuten, weniger Einkommen auch für die Bevölkerung. Das ist das beste Argument, um die wilden Tiere zu schützen.
Aus Kenia war das ein Beitrag von Bettina Rühl. Eine neue Heizung, Wärmedämmung, eine Solaranlage. Hausbesitzer können die Klimabilanz ihrer Immobilie durch eine energetische Sanierung deutlich verbessern. Wer zur Miete wohnt, hat diese Möglichkeit nicht, wenn man einmal voraussetzt, dass ein Umzug in eine besser gedämmte Wohnung allein dem Klima zuliebe nicht in Frage kommt. Doch auch Mieter haben Möglichkeiten, etwas gegen die Erderwärmung zu tun. Zum Abschluss unserer Serie Der eigene Beitrag sagt Ihnen Philipp Banse, welche das sind.
Marcel Kühle wohnt zu zweit auf knapp 80 Quadratmeter in der Mainzer Innenstadt. Er versucht, sein Leben an allen Ecken und Enden klimafreundlich zu gestalten.
Ja, wir versuchen, plastikfrei einzukaufen. Und wenn wir auf den Markt gehen, nehmen wir irgendwie Tüten mit und nehmen Tupperware mit zum Metzger, um dann da Wurst einzupacken. Also wo Plastik verzichtbar ist, wollen wir das auch machen.
Den größten Teil seines CO2-Fußabdrucks macht aber das Wohnen aus, vor allem das Heizen. Und hier kann Marcel Kühle wenig machen. Denn er wohnt zur Miete.
Also wir haben ja eigentlich so gut wie gar keinen Einfluss auf unseren Heizenergiekosten. Auf den Heizenergieverbrauch haben wir natürlich Einfluss. Wir haben Thermostatköpfe, die zeitlich gesteuert sind in der Heizung, sodass, wenn wir nicht zu Hause sind, dass dann auch die Heizung weitestgehend runterfährt auf ein gewisses Temperaturniveau. Das ist das Einzige, was wir hier entsprechend machen können. Der Rest ist ja durch die Hausgemeinschaft vorgegeben.
Aber auch solch vermeintlich kleine Maßnahmen wie zeitgesteuerte Thermostate seien sinnvoll, sagt Seraya Bock, Wissenschaftler am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung.
Es ist auf jeden Fall sinnvoll, da zu sparen und auch über sein Lüftungsverhalten nachzudenken, also eher Stoß zu lüften und nicht das Fenster im Winter dann auf Kipp zu haben und nur die Räume zu beheizen, die man auch braucht. Und so halt die Emissionen und den Verbrauch gleichzeitig zu reduzieren, ist auf jeden Fall sinnvoll. Ja.
Eine weitere tief hängende Frucht, die auch Mieter leicht ernten und so das Klima schützen können, sei echter Ökostrom, sagt Seraya Bock. Den bezieht Marcel Kühle seit Jahren, geht jetzt aber noch einen Schritt weiter. Er will auf seinem Balkon selber Sonnenstrom erzeugen. Solche Solarmodule für den Balkon gibt es als Bausatz oder komplett montiert. Sie kosten zwischen 200 und 500 Euro. Mieter können diese Solarmodule an die Balkonbrüstung hängen oder schlicht aus dem Fenster. Stecker in die Steckdose, fertig, sagt der studierte Elektroingenieur Marcel Kühle.
Das funktioniert technisch ganz einfach. Also die Elektronik, die an diesem Solarmodul dran ist, die erzeugt mehr Spannung und dann kann die den Strom in die Wohnung reindrücken. Dementsprechend wird weniger Strom über den Zähler genommen, aus dem Netz genommen und der Strom wird erstmal in der Wohnung verbraucht.
Wenn das Balkonkraftwerk mehr Strom liefert, als in der Wohnung verbraucht wird, fließt dieser überflüssige Strom zu den Nachbarn oder ins öffentliche Stromnetz. Dafür gibt es zwar kein Geld, aber er habe auch keine Formulare ausfüllen müssen, sagt Marcel Kühle. Er habe seinen Stromanbieter einfach per Mail über sein Balkonkraftwerk informiert. Für einen Solarbausatz hat er 280 Euro bezahlt, mit dem will er jetzt rund 10% seines Stroms selber erzeugen.
Ich denke, nach 6 Jahren hat sich das amortisiert. Je nachdem, wie viel man natürlich eigen verbraucht, kann das auch ein Stück weit schneller sein.
Für die CO2-Reduktion bringt das Balkonkraftwerk im Fall Marcel Kühle jedoch wenig, sagt Klimaforscher Seraya Bock.
Wir hatten ja vorher auch schon Ökostrom. Da ist, wenn überhaupt, nur sehr marginale Verbesserungspotenzial zu erwarten.
Dennoch sollten Sonnenkraftwerke für den Balkon gefördert werden, wenn sie Strom ins allgemeine Netz einspeisen, sagt Klimaforscher Bock.
Da ist bisher noch nicht irgendwie eine Lösung gefunden worden, wie das vergütet wird. Das heißt, da ist noch eine kleine Lücke, wie man das irgendwie besser gestalten könnte, sodass die Leute auch davon profitieren, dass sie dezentral Strom erzeugen.
Doch auch mit Ökostrom und Balkonkraftwerk gelte, um das Klima zu schützen, müssten Menschen langlebige und stromsparende Geräte kaufen.
Zum Abschluss unserer Serie Der eigene Beitrag informierte Philipp Banse über Klimaschutz für Mieter. Wie komme ich besonders günstig von einer Stadt in die andere? Wer die Kosten für die Bahnfahrkarte mit den Spritkosten vergleicht, ist schnell beim Auto als vermeintlich günstigstem Verkehrsträger, vor allem wenn mehrere Menschen es zusammen nutzen. Doch diese Rechnung ist offensichtlich fehlerhaft. Zu den Spritkosten kommen die Anschaffungskosten des Autos, Steuern, Versicherung, Reparaturen und so weiter. Und die alle müssten ja auf die Fahrtkosten umgelegt werden. Doch das ist immer noch nicht alles. Die Allianz pro Schiene hat sich die externen Kosten der verschiedenen Verkehrsträger vorgenommen und verglichen. Dieter Nürnberger in Berlin, was hat es denn damit auf sich?
Georg Ehring, zu diesen externen Kosten des Verkehrs zählen alle negativen Auswirkungen der Mobilität oder eben der verschiedenen Verkehrsträger, die diese Mobilität gewährleisten. Untersucht wurden somit die Folgekosten des Straßenverkehrs, dazu zählen Pkw, Lkw, Motorräder und auch der Busverkehr, des Schienenverkehrs, des inländischen Flugverkehrs und auch der Binnenschifffahrt. Berechnet wurde das Ganze vom Infras-Institut in der Schweiz im Auftrag der Allianz pro Schiene. Das ist ein Verband, der sich für mehr Bahnverkehr engagiert. Was sich genau unter den Folgekosten des Verkehrs verbergen kann, erklärt Kuno Bieler. Er ist der Projektleiter beim Forschungsinstitut Infras.
Das waren die Folgekosten der Klimaschäden, dann die Folgekosten der Luftverschmutzung. Da fließt alles Mögliche rein, von Gesundheitskosten bis Gebäudefassaden und weitere Dinge. Dann haben wir berücksichtigt die vor- und nachgelagerten Prozesse. Das ist so die Produktion und Unterhalt, Entsorgung von Fahrzeugen und Infrastruktur und auch die Produktion der Energieträger.
Und wenn all diese externen Kosten addiert werden, dann kommt da eine Zahl raus, die dann doch überraschend hoch ist. Fast 150 Milliarden Euro im Jahr kommen da nämlich in Deutschland zusammen. Zum Vergleich, der Etat des Bundes in diesem Jahr liegt bei rund 350 Milliarden Euro. Also diese Folgekosten machen mehr als 40% dieses Bundeshaushalts aus. Und der Analyse zufolge ist der Straßenverkehr für etwa 95% der Folgekosten verantwortlich. Die Schiene hat einen Anteil von 3,8%. Binnenschifffahrt und Flugverkehr kommen jeweils auf knapp 1%. Das heißt also, dass allein die Masse der Pkw und Lkw, die da auf den Straßen in Deutschland unterwegs sind, das Gros dieser Folgekosten ausmacht. Und rechnet man noch andere Faktoren wie etwa die Auslastung oder die Energiegewinnung hinzu, dann lässt sich doch ein genaueres Bild erstellen, welcher Verkehrsträger die wenigsten Folgekosten verursacht, somit auch den geringsten ökologischen Schaden anrichtet. Dirk Pflege ist Geschäftsführer der Allianz pro Schiene.
Legt man den Haushaltsstrommix zugrunde, dann ist der Fernbus sogar leicht besser bei den externen Kosten des Verkehrs als der Zug. Legt man den tatsächlich genutzten Strom zugrunde, der im Bahnverkehr, im ICE-Verkehr eingesetzt wird, dann schneidet die Bahn besser ab. Im Güterverkehr ist die Güterbahn auf Platz 1 bei den Folgekosten des Verkehrs, noch vor dem Binnenschiff. Und Pkw und Lkw schneiden jeweils deutlich schlechter ab und getoppt nur noch vom Flugzeug.
Und diese externen Kosten tauchen aber in den Kalkulationen der Nutzer überhaupt nicht auf. Der Grund, diese negativen Nebenwirkungen der Verkehrsträger werden in der Regel von der Allgemeinheit kompensiert, also letztlich auch vom Steuerzahler getragen. Die Schweizer Forscher schlagen vor, diese künftig mit einzuberechnen. 11 Cent pro gefahrenen Kilometer beispielsweise müssten dann dem Straßenverkehr zugeordnet werden. Weshalb die Allianz pro Schiene als Auftraggeber der Studie heute ein Umdenken in der Verkehrspolitik forderte. Dirk Pflege.
Wenn die Unfallkosten Milliardenbeträge erreichen in Deutschland aus dem Straßenverkehr, aber die Kfz-Haftpflichtversicherung davon nur einen Bruchteil bezahlen, zahlen wir alle das über unsere Krankenkassenbeiträge und über die Berufsgenossenschaft. Und gerade im Klimaschutz wälzen wir Milliardensummen jedes Jahr aus dem Verkehr auf die kommenden Generationen ab, was überhaupt nichts mit Nachhaltigkeit zu tun hat.
Für die Allianz pro Schiene geht es also um mehr Ehrlichkeit in der politischen Debatte, denn die heute vorgestellten Statistiken zeigen, dass es bei der Wahl eines Verkehrsmittels eben um mehr geht, nicht nur um Anschaffungskosten, Energiepreise und Kosten für einen Verkehrsträger.
Die externen Kosten des Straßenverkehrs aus der Sicht der Allianz pro Schiene. Danke für diesen Beitrag an Dieter Nürnberger in Berlin.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Wer geschieden ist und Kinder erzieht, hat normalerweise ein Anrecht auf Unterhalt des Ex-Partners. Wenn der allerdings stirbt, dann entsteht auch finanziell eine Lücke. Für die hat der Gesetzgeber vorgesorgt. Unter Umständen wird dann eine Erziehungsrente gezahlt. Wie hoch die ausfällt und an welche Voraussetzungen sie geknüpft ist, erfahren Sie im Verbrauchertipp von Klaus Deuse.
Geschiedene Mütter oder Väter mit kleinen Kindern arbeiten oft nur in Teilzeit und sind aufgrund des geringen Einkommens auf die Unterhaltszahlung des Ex-Partners angewiesen. Stirbt der ehemalige Partner, droht ein großes Finanzloch. In solchen Fällen, sagt Christian Runzer von der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahnsee, kann man eine Erziehungsrente beantragen, wobei vielen gar nicht bekannt ist,
dass auch der Tod eines geschiedenen Ehegatten dazu führen kann, dass man einen Anspruch auf eine Rentenleistung hat.
Geld, auf das alleinerziehende Geschiedene dringend angewiesen sind. Nach dem Tod des geschiedenen Ex-Partners erfüllt die Erziehungsrente, so Christian Runzer, daher einen ganz bestimmten Zweck.
Diese Rente dient als Unterhaltsersatz und erlaubt es sich verstärkt, um die Erziehung der Kinder zu kümmern. Aufgrund der Tatsache, dass die Eheleute geschieden sind, entfällt ja die Hinterbliebenenrente. Und insofern dafür dient dann die Erziehungsrente, um hier Unterstützung zu leisten.
Grundbedingung ist, dass mindestens ein minderjähriges Kind zum Haushalt des Antragstellers gehört. Die Erziehungsrente basiert aber nicht auf den erworbenen Rentenanwartschaften des verstorbenen Ex-Partners, sondern auf denen des überlebenden Elternteils. Wichtige Hürde: Ein Rentenanspruch setzt dabei voraus, dass der Antragsteller selbst die Mindestversicherungszeit von 5 Jahren erfüllt hat, einschließlich Kindererziehungszeiten. Berechnet wird die Erziehungsrente wie eine Erwerbsminderung in voller Höhe, sodass sie den Lebensunterhalt mit absichern kann, erklärt Christian Runzer.
Der Vorteil ist auch der, dass nicht nur die tatsächlich zurückgelegten Rentenanwartschaften berücksichtigt werden, sondern zusätzlich wird eine sogenannte Zurechnungszeit berücksichtigt. Das heißt, vom Rentenbeginn an bzw. bis zum Erreichen des 64. Lebensjahres und 4 Monate derzeit wird die Versicherte so gestellt, als ob sie Beiträge eingezahlt in die Rentenversicherung, obwohl sie es tatsächlich nicht getan hat.
Falls man einer Erwerbstätigkeit nachgeht und ein eigenes Einkommen erzielt, dann, so Christian Runzer,
beispielsweise, wenn die Rentenbezieherin oder der Rentenbezieher einer Erwerbstätigkeit nachgeht, wird dieses Arbeitsentgelt, das Nettoarbeitsentgelt, angerechnet, wenn es einen bestimmten Freibetrag überschreitet. Und dieser überschreitende Betrag wird zu 40% dann auf die Rente angerechnet.
Liegt das Nettoeinkommen zum Beispiel 100 Euro über dem Freibetrag, wird die Erziehungsrente um 40 Euro gekürzt. Gezahlt wird die Erziehungsrente bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres des Kindes. Bei einem behinderten Kind gibt es keine Altersbeschränkung. Berücksichtigt werden übrigens auch Stief- und Pflegekinder, wenn sie im Haushalt des Antragstellers aufgenommen worden sind. Um finanzielle Engpässe zu vermeiden, sollte man den Antrag möglichst innerhalb von 3 Monaten nach dem Tod des Ex-Partners stellen.
Innerhalb von 3 Monaten nach Tod des geschiedenen Lebenspartners aus geschiedenen Ehegatten muss der Antrag gestellt worden sein. Dann beginnt die Rente mit dem 1. des folgenden Monats.
Beantragen kann man die Erziehungsrente bei den Außen- und Beratungsstellen der Deutschen Rentenversicherung, bei den Gemeinden und dem Versicherungsamt der Stadt, in der man wohnt.
Mit dem Verbrauchertipp von Klaus Deuse geht Umwelt und Verbraucher zu Ende. Georg Ehring sagt Danke fürs Zuhören. Das Treffen der G7 in Biarritz ist gleich Thema der Informationen am Mittag mit Martin Zagatta am Mikrofon, unter anderem im Interview mit dem Politikwissenschaftler Thomas Jäger.